das Thema möchten wir heute weiter ausführen und ich möchte euch Gedanken weitergeben, Grundlagen für den Ältestendienst praktisch für Männer und für Frauen. Unser Leben, das, was wir tun, das hat ganz viel mit unseren Ansichten zu tun. Das hat ganz viel mit meinen und deinen Werten zu tun. Und nicht das zählt, wenn du heute Morgen hier vielleicht im Gottesdienst bist. Das ist gut. Aber das, was wirklich zählt, ist das, was du lebst. Das, was andere sehen und das, was andere in deiner Familie erkennen oder an deinem Arbeitsplatz oder wie du kommentierst in den sozialen Netzwerken, das macht dein Leben aus. Und darum geht es immer wieder für uns, auch als Christen. Wir schaffen Kultur. Und wenn Menschen das sehen, was dir wichtig ist, dann ist das gut. Und wenn sie etwas anderes sehen, dann hast du vielleicht andere Werte, andere Dinge, die dir wichtig sind. Das kann man entdecken. Was gilt für mich und was gilt für dich? Wie kommen wir zu Entscheidungen in unserem Leben, was uns wichtig ist und was uns vielleicht nicht so wichtig ist? Und wie triffst du Entscheidungen? Wie triffst du Entscheidungen? Wie kommst du in so einem Prozess weiter und sagst irgendwann, ja, so ist das? Das verrate ich euch zum Schluss, diesen Tipp, wie man das machen kann. Stellt euch vor, ihr seid unterwegs auf der Autobahn und ihr fahrt nicht gerade langsam und müsst vielleicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo ankommen mit 140 auf der Autobahn und du bist am Steuer und es ist nicht gerade leise in eurem Auto. Ihr habt die Kinder dabei und ewig das Gezanke und es wird immer lauter. Und dann hörst du vielleicht deine Frau auf dem Beifahrersitz schreien und sagen, jetzt seid endlich ruhig. Wenn ihr nicht gleich ruhig seid, steigt ihr aus. Und du denkst, hallo, 140 Stundenkilometer, ihr steigt gleich aus? Meint sie das wirklich so ernst? Konsequenzen bedenken für Dinge, die uns wichtig sind, das ist wirklich wichtig. Meinen wir manche Dinge wirklich ernst? Überdenken wir die Konsequenzen? Oder sind wir vielleicht da auch nicht manchmal etwas unglaubwürdig? Zwei große Bereiche zu diesem Thema, was uns auch heute Morgen beschäftigen soll. Alltägliche Entscheidungen und es gibt besondere Entscheidungen in meinem und deinem Leben. Es gibt alltägliche Entscheidungen, die betreffen dich jeden Tag, wo du Entscheidungen treffen musst. Welchen Socken ziehst du heute Morgen an? Hoffentlich ein Paar, was zusammenpasst. Welches Paar Socken willst du kaufen? Was wollen wir heute Mittag kochen? Oder wo fahren wir vielleicht irgendwann in den Urlaub hin? Wisst ihr, das sind alltägliche Entscheidungen. Wenn du da mal einen Fehler machst oder du musst das korrigieren, dann ziehe ich mir morgen einen anderen Socken an, wenn Birgit das vielleicht nicht gefällt. Und dann ist das ganze Thema erledigt. Und wenn der Familie nicht das so schmeckt, was ich vielleicht oder was ich heute Mittag koche, dann gebe ich mir am nächsten Wochenende mehr Mühe und dann ist das Thema erledigt. Aber es gibt Entscheidungen, das sind besondere Entscheidungen. Und besondere Entscheidungen haben auch besondere Auswirkungen. Will ich Birgit heiraten? Dann wird es nicht Sabine, aber auch nicht Claudia, weil ich liebe Birgit. Und ich will mit Birgit leben. Und ich lebe dann nicht mit Claudia. Und auch nicht mit Sabine. Und Birgit, meine Frau, liebe ich heute immer noch. Nach mehr als 30 Jahren. Und die Entscheidung konnte ich nicht so einfach rückgängig machen. Will ich Lehramt studieren oder will ich Werkzeugmacher werden? Will ich Krankenpfleger lernen und im Krankenhaus Menschen helfen, wieder gesund zu werden? Will ich an Gott glauben oder nicht, dann bist du Christ. Das hat Auswirkungen, keine kleinen Auswirkungen. Oder will ich sogar Nachfolger sein? Das ist noch etwas anderes. Wenn du Entscheidungen triffst in deinem Leben, die eine größere Relevanz haben, dann ist das so, als wenn du in einen Zug steigst und irgendwann fährt dieser Zug los. Und du hast so schnell nicht die Gelegenheit, wieder auszusteigen, in eine andere Richtung zu fahren oder umzudrehen. Und manchmal geht das in meinem und deinem Leben nie. Deshalb ist dieses Thema Entscheidung wichtig für mein und für dein Leben. Was bedeuten die Grundlagen für den Ältestendienst praktisch für Frauen und Männer? Und wir gucken uns das heute Morgen an unter verschiedenen Aspekten, auch unterschiedliche Bibelstellen werden wir uns anschauen. Und der erste Punkt ist, wenn du nicht an Gott glaubst, dann hat das, was wir hier besprechen, was mit der Bibel zu tun hat, hat für dich eigentlich keine große Relevanz. In der Bibel sind viele gute Dinge beschrieben, die sich auch viele Menschen zu Herzen nehmen, aber auch viele Dinge, die unser persönliches Leben betreffen. Und das nehmen sich Menschen zu Herzen und sagen, das sind Themen für mich, mit denen ich mich beschäftigen möchte, aber nicht, wenn ich da nicht dran glaube. Also, wenn du Christ bist und wenn du gesagt hast, ja, ich glaube an diesen Gott, dann hat das für dich eine Relevanz über die Themen, über die wir jetzt an diesen zwei Sonntagen sprechen. Unser Verhalten zu Menschen, unser Leben als guter Mensch in Römer 12, 9 bis 21, dort könnt ihr nachlesen, eure Liebe soll aufrichtig sein und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden, gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß, werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung und darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch nicht vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten und seid gastfreundlich. Das sind alles gute Dinge. Wenn du Christ bist, wirst du das bejahen können, weil du sagst, ja, das bringt uns in unserem Leben weiter. Es ist nicht falsch, mit aufrichtiger Liebe zu leben, fleißig zu sein, fröhlich zu sein, weil wir eine Hoffnung haben, eine Zukunft im Himmel, standhaft zu sein und nicht immer gleich umkippen, sondern dabei zu bleiben, dran zu bleiben und helft anderen in der Not. Das sind alles gute Eigenschaften, die hier beschrieben werden von Paulus im Römer 12. Aber es hat eigentlich keine verbindliche Aussage, wie du konkret als Christ leben sollst. Das passiert erst, wenn du sagst, ja, ich bin nicht einer, der nur an Gott glaubt, der sagt, ich glaube ihm, ich bin Christ, sondern der sagt, diesem Jesus will ich nachfolgen. So wie Jesus das vor mehr als 2000 Jahren diese Frage seinen Jüngern gestellt hat. Petrus, Thomas, wollt ihr mir nachfolgen? Und vielleicht hat er dir auch deinen Namen schon entgegengeworfen. Und du hast geantwortet, ja, ich will ihm nachfolgen. Dann hat das eine ganz andere Relevanz, weil du lebst als Christ nicht im luftleeren Raum. Die Bibel kennt das Bild eines Körpers. Wir brauchen alle Organe in unserem Körper. Und wie ich finde, ein gutes Beispiel, wenn irgendwo was nicht funktioniert, dann tut es an einer anderen Stelle auch weh. Dann ist man vielleicht nicht so gut mehr unterwegs oder man braucht mehr Schlaf oder wie auch immer. Ein tolles Beispiel finde ich, wie es die Bibel hier macht. Und wir müssen alle zusammen gut funktionieren. Und wenn du ein Nachfolger bist, dann sorgst du dafür, dass du in diesem Leib deinen Platz findest. Seite an Seite, unterwegs mit anderen Nachfolgern, die diesem Jesus nachfolgen. In Römer 12 steht ein Bibelvers, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Mein ganzes Leben. Das ist echt eine Steilvorlage. Das ist mehr als zu sagen, ich glaube an Gott, ich bin Christ. Ich will Gott mein ganzes Leben zur Verfügung stellen. Ich will ihm nachfolgen. Es kann sein, dass du sagst, ja, wie sieht es jetzt aus mit meinen Fähigkeiten? Gut, wenn du dir diese Frage schon gestellt hast. Die Bibel beschreibt das, dass es darum geht, seine Begabung zu entdecken. Wir sind nicht zum Selbstzweck da. In Römer 12, 6 steht der Bibelvers, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Das ist dieses Thema Gaben entdecken. Fang an, deine Gaben zu entdecken. Nicht für dich, sondern für die Gemeinde. Jeder soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nutzen. Es geht nicht um mich. Es geht um Gaben zum Wohl der Gemeinde. Und der Punkt 4 in diesem Zusammenhang, das war der Punkt Nachfolge. Was bedeutet es für dich, vielleicht wenn du über das Thema Leitung nachdenkst? Vielleicht hast du das auch noch nie gemacht. Aber die Texte, die wir hier in diesen zwei Sonntagen besprechen, beschäftigen sich ja sehr stark mit dem Thema Leitung, Ältestendienst. Und in diesen Texten geht es nicht um eine besondere Herausforderung von Leitern, sondern das ist eigentlich nichts anderes wie ein Spiegel, wo man gucken kann, bin ich unterwegs? Habe ich einen Prozess hinter mir? Kann ich sagen, ja, ich bin Christ, ich bin ein Nachfolger, ich kenne meine Gaben und es gibt eine Stelle, wo ich das einsetzen kann. Und all die Charaktereigenschaften, die Daniel vor 2 Wochen beschrieben hat, die werden mir vorgehalten wie ein Spiegel. Das ist eigentlich nichts Besonderes, sondern das soll mir helfen, bin ich ein guter Nachfolger. Es geht um Verhaltensweisen, wo ich als Leiter oder derjenige, der ich mich damit beschäftige, sehen kann, bin ich da gut unterwegs. Diese Texte, die wir gelesen haben, auch vor 2 Wochen, wo es darum ging, dass Mann und Frau, dass man treu ist. Ein Mann soll treu sein einer Frau gegenüber. Das gilt auch nicht nur für Männer. Es gilt für Männer und Frauen, sich einander treu zu sein, oder? Dass die Themen besonnen zu sein, charakterfest, gastfreundlich, kein Trinker zu sein oder ein gewalttätiger Mensch, nicht geldgierig zu sein, alles gute Charaktereigenschaften, aber nur für Männer? Das gilt auch für Männer und Frauen, oder? War dir das klar? Warum ist es aber jetzt für Leiter so ein wichtiges Thema, das, was hier auch in den Bibelstellen angesprochen wird? Weil es nicht um diese Checkliste geht, die wir auspacken sollen, auch wenn es darum geht, jemanden in den Ältestendienst zu berufen oder darum geht, neue Teamleiter zu berufen in der Gemeinde. Sondern es geht darum, kann ich dem oder derjenigen vertrauen? Und wisst ihr, Vertrauen könnt ihr euch nicht verdienen. Vertrauen wird dir geschenkt. Und deshalb ist dieser Spiegel so wichtig. Dort werden Dinge beschrieben, wo man sagt, wenn ihr so lebt, dann ist doch echt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Menschen euch vertrauen. Und Vertrauen schenken, das ist etwas, was dir geschenkt wird. Das kannst du dir nicht verdienen. Das ist eine Lüge. Ich kenne diesen Spruch auch, aber Vertrauen könnt ihr euch nicht verdienen. Entweder bekommt ihr Vertrauen geschenkt oder es ist nicht da oder es ist erstmal zerstört. Und um dieses Thema geht es in den Texten. Menschen zu vertrauen, dass sie Dinge in die Hand nehmen, wo sie ihre Begabung einsetzen, um Reich Gottes zu bauen. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, dass wir Menschen suchen, die perfektionistische Christen sind. Das wäre falsch. Es geht um Demut und es geht darum, auch Fehler, die passieren, aufzudecken, anzuerkennen, zu sagen, zuzugeben, weil sonst würden wir die Vergebung von Jesus nie brauchen. Auch jemand, der leitet, braucht Vergebung. Auch jemand, der leitet, macht Fehler. Denkt an die Themenreihe der Helden, die wir, ich glaube, vor 2 Jahren hatten hier in der Gemeinde. Wie viele Helden der Gemeinde haben in der Bibel versagt und haben aber den Weg gefunden und haben wieder Vergebung erfahren. Und so geht es uns auch in der Gemeinde. Wir leben von der Gnade und von der Vergebung und wir bemühen uns, ein vorbildliches Leben zu leben. Was machen wir jetzt, wenn dieses Fundament steht, diese Grundlagen, die wir besprochen haben? Wer baut mit? Alle begabten Männer oder auch Frauen und begabte Frauen? Wie geht uns das mit diesem Thema? Ältestendienst für Männer und Frauen, da kommen wir immer auf 3 Punkte, die uns auffallen. Das eine ist der Begriff Haupt. Dann gibt es diesen Begriff der Gleichwertigkeit und das Thema der Schöpfungsordnung. Haupt, ich habe vorhin über den Körper gesprochen. Und das Haupt, der Kopf, ist ein Teil dieses Körpers. Wir haben immer ein Bild im Kopf, wo wir das Haupt zu einer Hierarchie machen. Die Bibel spricht hier von einem Körper. Und wir brauchen jedes Körperteil. Das Haupt ist nicht wichtiger wie irgendein anderes Körperteil. Also nicht im Sinne von Hierarchie oder Macht oder Stellung. So wird das hier nicht beschrieben. In Philipper 2, Vers 3 steht weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen höher als sich selbst. Das hört sich anders an als Hierarchie oder Amt oder Stellung. Und in Galater 3, Vers 28 schreibt Paulus an die Galater, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr eins. Und hier haben wir einen Begriff, den wir oft in der Bibel finden. Eins, das Thema Einheit. Einheit ist Gott unwahrscheinlich wichtig. Es gibt Bibelverse, die so gehen. Wenn das die Welt sieht, wenn das Menschen sehen, wie einig ihr seid, dann hat das eine riesige Auswirkung. Und das hat nichts mit Hierarchie zu tun, sondern dass wir in eine Richtung unterwegs sind, einen Sinn haben. Das ist ein zentrales Thema in der Bibel, Einheit. Jesus sagt einmal, ich und der Vater sind eins. Das kannst du nicht trennen. Da gibt es kein Unten und Oben. Mann und Frau sind eins, eine Einheit, Leib und Seele. In dem Bibelvers in 1. Mose 2, Vers 24 wird uns das so beschrieben. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, weil sie eins werden, körperlich, seelisch eine neue Einheit bilden. Und Männer, die Frauen unterdrücken oder ihr Amt ausnutzen, handeln gegen das Wort Gottes. Gott möchte Wertschätzung für alle Menschen. Und wenn wir das widerspiegeln, wird das auffallen. Männer und Frauen sind gleichwertig und sollen ihre Gaben zum Wohl der Gemeinde einsetzen. In 1. Korinther 12, 31. Wir haben alle den Heiligen Geist bekommen seit Pfingsten. Das war im Alten Testament anders. Dort gab es Propheten und Priester, die nur vor Gott treten konnten. Seit Pfingsten haben wir alle die Möglichkeit, mit Gott zu sprechen. Jeder, der sagt, ich glaube an dich, Gott. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte dein Nachfolger werden, hat den Heiligen Geist. Es gibt keinen Unterschied mehr. Kein Jude, kein Grieche, kein Geschlecht. Wir sind eins. Jeder soll sich um die Gaben bemühen, die der Gemeinde am meisten nutzen. Gaben zum Wohl der Gemeinde. Warum? Weil wir das nicht alleine hinkriegen. Dieser Auftrag in Matthäus 28 geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe, ist viel zu groß. Das schaffst du nicht alleine. Und deshalb brauchen wir dieses Zusammenarbeiten in Gemeinden, in Kirchen, als Körper, als Leib, in eine Richtung unterwegs. Und die Schöpfungsordnung? In 1. Mose 1, 27, dort finden wir den Text, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz, ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Das ist der Arbeitsauftrag, den Gott Mann und Frau gegeben hat. Nehmt diese Erde in Besitz, verwaltet sie gut und danach ist der Sündenfall passiert. Und in 1. Mose 1, 31, schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte. Und es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der sechste Tag war vergangen. Gott bewertet das, was er hier geschaffen hatte, auch mit Mann und Frau, so weil sie ja gemeinsam geschaffen hat, sehr gut. Und was heißt das jetzt? Praktisch, wenn wir uns entscheiden müssen, wie wir leben wollen, das, was ich am Anfang ausgedrückt habe. Manchmal müssen wir uns entscheiden, wie wollen wir leben? Wie wollen wir ganz praktisch leben mit diesem Thema? Welche Konsequenzen hat das? Denkt an dieses Beispiel, bei 140 Stundenkilometer aus dem Auto aussteigen. Wenn man sich entscheidet, hat es Konsequenzen. Die muss man sich auch überlegen. Und dazu möchte ich euch einiges weitergeben. Wenn nur Männer leiten dürfen, dann ist es oft schwer, ein Bild zu zeichnen, wo wir nicht zumindest das Gefühl haben, dass es um Hierarchie geht. Da spielt dieses Thema Haupt dann mit rein, das wir vielleicht fälschlicherweise oft im Kopf haben. Wenn nur Männer leiten dürfen, dann wird es keine Förderung von Frauen geben, zumindest nicht im Ältestendienst. Wenn nur Männer leiten dürfen, dann übernehmen sie die Verantwortung vor allen Dingen in dem Moment, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss. Das ist diese 51%-Frage. Im Zweifel wird dann immer der Mann entscheiden. Begabte Frauen können den Dienst da nicht tun. Frauen müssen auch damit dann zurechtkommen, wenn sie die Begabung haben und vielleicht so mancher Mann nicht so gut oder etwas weniger. Und man muss überdenken, ob, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, nicht bestimmte Machtstrukturen gefördert werden, auch wenn das schlecht gelebt wird. Wir haben leider viele schlechte Beispiele in Kirchenkulturen, wo schlimme Dinge passiert sind, weil man in eine falsche Richtung gegangen ist, wo ich denke, das hat sich Gott nie so vorgestellt, dass so etwas passiert. Und wenn man über das Thema nachdenkt, dass Männer leiden dürfen, dann muss man sich auch überlegen, wer ist ein Mann? In 1. Timotheus 2, Vers 12 steht der Vers: Einer Frau erlaube ich nicht, öffentlich zu lehren oder sich den Mann über den Mann zu erheben oder in Klammern zu leiten. Wenn das also so ist, dass wir das tun wollen, dann müssen wir uns überlegen, wer ist ein Mann? Mit 12, mit 8, mit 14 oder wenn er volljährig ist? Was heißt das, wenn wir über das Thema nachdenken und uns entscheiden müssen, jetzt ganz praktisch, wenn wir sagen, wenn Frauen und Männer leiten dürfen? Dann können wir ein Bild zeichnen, das nicht mehr so diese Hierarchie darstellt. Es vermittelt vielleicht eher das Thema Vertrauen, Einheit. Es geht nicht um das Thema Amt, Macht, Status. Begabte Frauen und Männer, beide können den Dienst tun. Es geht um das Thema Begabung. Das ist das Kriterium. Frauen und Männer werden dann gleich gefördert. Praktisch leben wir das ja schon so. Bei uns in der Gemeinde ist zu dem Bereich der Teamleitung. Dort wollen wir beide, Männer und Frauen, fördern, dass Gaben gut eingesetzt werden. Und wenn es um Dienste und Aufgaben in der Gemeinde geht, dann fragen wir nicht zuerst die Männer, sondern wir fragen beide, weil es darum geht, dass die besten Begabungen zum Wohl der Gemeinde eingesetzt werden. Ja, und es gibt und es bleiben Bibelstellen, die nicht endgültig erklärbar sind. Deshalb ist dieses Thema auch nicht so einfach, auch hier zu einer Entscheidung zu kommen. Und wir müssen uns entscheiden und es bleiben Fragen, auch zur Frage der Schöpfungsordnung. Warum weisen bestimmte Texte das Thema der Gaben nicht auf, wenn das doch so wichtig ist, dass man auf diese Einschränkung hinweist? Warum hat Paulus hier in den Texten in Römer 12 und 1. Korinther 12 nicht hingewiesen, wenn das so wichtig ist für die Gemeinde? Wie trifft man jetzt so eine Entscheidung? Wie kommt man zu einer Entscheidung? Und Tobi, du kannst mal die Folie einblenden. Ich habe euch versprochen, ich gebe euch einen Tipp, wie man zu einer Entscheidung kommt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wenn ihr Entscheidungen treffen müsst, wenn ihr neue Socken kaufen wollt oder müsst, wie ihr das macht. Ob ihr einfach nur so ein Prospekt aufschlagt und guckt, was gefällt mir denn jetzt am besten, oder ob ihr sagt, egal was für ein Auto, Hauptsache blau. Ich weiß nicht, wie ihr da vorgeht. Gut ist einfach, wenn man sagt, ich sammle erstmal die Informationen. Ich sammle das, was da ist, um mir einen Überblick zu verschaffen. Ich sammle alle Informationen und die lege ich auf den Tisch und sortiere die und sichte die und verschaffe mir einen Überblick. Und dann fange ich an zu bewerten. Und wenn ihr anfangt zu bewerten, dann müsst ihr überlegen, welchen Filter will ich fürs Bewerten eigentlich benutzen? Und ich kann euch den Tipp geben, unser Gefühl ist oft nicht der beste Berater. Ihr braucht mehr Filter, um Dinge gut bewerten zu können. Und dann kommt ihr im vierten Schritt irgendwann zu dem Punkt, wo ihr sagt, jetzt müsst ihr eine Entscheidung treffen. Und da ist es auch wichtig, dass ihr einen guten Filter habt. Und wisst ihr, einer der besten ist das Wort Gottes. Wir sind hier zusammen als Christen, als Nachfolger, als Gemeinde. Und wenn das nicht mehr zählt, was dann? Also der erste wichtige Filter, Bibel. Der zweite, würde ich sagen, Gebet. Bewegt alles im Gebet. Betet ohne Unterlass, sagt uns die Losung heute Morgen. Ganz wichtig. Aber es gibt noch mehr. Überlegt euch solche Filter, wenn ihr gute Entscheidungen treffen wollt. Und wann ist es eigentlich zu früh, eine Entscheidung zu treffen? Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Leben schon mal ging. Wann ist es zu früh, eine Entscheidung zu treffen? Ich würde sagen, wenn immer noch neue Informationen dazukommen und wenn das nicht schlussendlich alles gut bewertet ist, dann würde ich noch warten. Und wann ist es zu spät, eine Entscheidung zu treffen? Ist euch das auch schon mal passiert in eurem Leben, dass ihr zu lange gewartet habt? Dann ist der Zug abgefahren und die, die ihr heiraten wolltet, ist jetzt verheiratet. Dann habt ihr vielleicht zu lange gewartet. Aber eine zu späte Entscheidung, wenn nichts Neues dazukommt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr dreht euch im Kreis, es ist alles gesagt, es ist alles aufgeschrieben und ihr kaut alles zum dritten Mal durch, dann kann es sein, dass ihr jetzt wirklich mal eine Entscheidung treffen müsst. Und dann geht es um die Konsequenzen, die man auch bedenken sollte. Und die Bibel ist da sehr klar. Johannes hat uns in der Offenbarung ein gutes Bild geschrieben, auch an die Gemeinde in Laodicea, wo er sagt, ich finde das nicht gut, dass ihr lau seid. Es ist besser, dass ihr heiß seid oder kalt seid. Dass ihr Ja sagt oder dass ihr Nein sagt. Seid eindeutig, lebt eindeutig. Das hat Johannes vor mehr als 2000 Jahren in der Offenbarung aufgeschrieben. Und deshalb ist es für uns auch immer eine Herausforderung, klare Entscheidungen zu treffen und zu sagen, wofür wir stehen. Und wenn wir einen Fehler machen und Gott zeigt uns einen anderen Weg, dann drehen wir um. Ja, es gibt Fragen. Egal, wie wir uns jetzt entscheiden zu dem Thema Älteste mit Frauen, ohne Frauen, dürfen Frauen diesen Dienst auch mittun? Es bleiben Fragen. Wir als Älteste sind diesen Weg gegangen. Wir haben Informationen gesammelt, wir haben das gesichtet, wir haben das bewertet. Das haben wir teilweise mit euch gemeinsam gemacht in mehreren Treffen, weil es uns so wichtig ist. Und in diesem Prozess sind wir noch drin. Die Frage war, entscheiden wir uns für eine Hierarchie, für ein Geschlecht, das, was wir auch in der Bibel finden, da gibt es ja diese Bibelverse, oder sagen wir, nein, gabenorientiert ist das Thema, Einheit ist uns sehr wichtig. Und als Älteste haben wir euch mitgeteilt, zu welcher Sicht wir gekommen sind, dass Frauen den Ältestendienst tun können, unter denselben Voraussetzungen wie Männer ihre Leitungsbegabung ausüben. Entscheidend ist ihre Begabung. Ein geeigneter Charakter, sich selbst führen zu können, treu zu sein, dieses Beispiel von den Beziehungen und sich bewährt zu haben. Das ist die Sicht, die wir euch mitgeteilt haben. Und für uns als Gemeinde bedeutet es jetzt, dass wir auch zu einer Entscheidung kommen werden, in einer Gemeindestunde. Und ich bitte euch, nehmt diese Gedanken auch von den letzten zwei Sonntagen noch einmal mit, auch wenn ihr vielleicht nicht dabei wart, als Gemeindemitglieder. Bewegt diese Themen und nehmt Gott da rein in diesen Prozess. Seid unterwegs mit unserem König. Amen.